Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Die Predigt heute ist Gottes Wort in Daniel 5. Schlagt also bitte mit mir auf Daniel 5. Daniel Kapitel 5. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Der König Belsazar veranstaltete für seine 1000 Großen ein prächtiges Mahl und trank Wein vor den 1000. Und während er sich den Wein schmecken ließ, befahl Belsazar, man solle die goldenen und silbernen Gefäße herbeibringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, damit der König samt seinen Großen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen daraus trinken könne. Da wurden die goldenen Gefäße herbeigebracht, die man aus dem Tempel, aus dem Haus Gottes in Jerusalem weggenommen hatte, und der König trank daraus, samt seinen Großen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen. Sie tranken Wein und priesen die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein. Im selben Augenblick erschienen Finger einer Menschenhand. Die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand des königlichen Palastes. Und der König sah die schreibende Hand. Da verfärbte sich das Gesicht des Königs und seine Gedanken erschreckten ihn und alle Kraft wich aus seinen Gliedern und seine Knie schlotterten. Der König schrie mit lauter Stimme, man solle die Wahrsager, Chaldäer und Zeichendeuter holen. Und der König begann und sprach zu den Weisen von Babel, derjenige, welcher diese Schrift lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, der soll mit Purpur bekleidet werden und eine goldene Kette um seinen Hals tragen und als Dritter im Königreich herrschen. Und alle Weisen des Königs kamen herbei, aber sie konnten weder die Schrift lesen, noch ihre Bedeutung dem König erklären. Da wurde der König Belsazar sehr bestürzt und sein Gesicht verfärbte sich und seine Großen waren ganz verwirrt. Auf Wunsch des Königs und seiner Großen kam die Königinmutter in den Trinksaal. Die Königin begann und sprach, O König, mögest du ewig leben. Deine Gedanken sollen dich nicht erschrecken und dein Aussehen verändere sich nicht. Es gibt einen Mann in deinem Königreich, in dem der Geist der heiligen Götter ist und bei dem in den Tagen deines Vaters Erleuchtung, Verstand und Weisheit gleich der Weisheit der Götter gefunden worden ist, sodass dein Vater, der König Nebukadnezar, ihn zum Obersten der Traumdeuter, Wahrsager, Chaldäer und Zeichendeuter bestimmt hat. Ja, dein Vater, oh König, ganz allein deshalb, weil bei ihm ein vortrefflicher Geist, Verstand und Scharfsinn gefunden wurde zur Deutung von Träumen, zur Erklärung von Rätseln und zur Auflösung von Knoten. Nämlich bei Daniel, dem der König den Namen Belsazar gab. So lasse man nun Daniel rufen, der wird dir die Deutung sagen. Sobald nun Daniel vor den König hineingeführt worden war, ergriff der König das Wort und sprach zu ihm, Bist du Daniel, einer der Weggeführten von Juda, die mein Vater, der König aus Juda, hergebracht hat? Ich habe von dir gehört, dass der Geist der Götter in dir sei und dass Erleuchtung und Verstand und außerordentliche Weisheit bei dir gefunden werden. Nun sind die Weisen und Wahrsager vor mich geführt worden, um diese Schrift zu lesen und mir ihre Bedeutung mitzuteilen. Sie waren aber nicht imstande, die Bedeutung der Worte zu erklären. Und von dir habe ich gehört, dass du Deutungen geben und Knoten auflesen könntest. Wenn du nun diese Schrift lesen und mir ihre Bedeutung erklären kannst, so sollst du mit Purpur bekleidet werden, deine goldene Kette an deinem Hals tragen und als Dritter im Königreich herrschen. Da antwortete Daniel und sprach vor dem König, Deine Gaben mögen dir verbleiben. Und gib deine Geschenke einem anderen. Jedoch die Schrift will ich dem König lesen und erklären, was sie bedeutet. O König, Gott, der Allerhöchste, hat deinem Vater, Nebukadnezar, das Königtum, die Majestät, die Ehre und die Herrlichkeit verliehen. Und wegen der Majestät, die er ihm gab, zitterten und beten vor ihm alle Völker, Stämme und Sprachen. Denn er tötete, wen er wollte, und ließ leben, wen er wollte. Er erhöhte, wen er wollte, und erniedrigte, wen er wollte. Da sich aber sein Herz erhob und sein Geist übermütig wurde, bis zur Vermessenheit, wurde er von seinem königlichen Thron gestürzt und seine Würde wurde ihm genommen. Man verstieß ihn von den Menschenkindern und sein Herz wurde den Tieren gleich. Er wohnte bei den Wildeseln und man fütterte ihn mit Gras wie die Ochsen und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis er erkannte, dass Gott, der Allerhöchste, Macht hat über das Königtum der Menschen und darüber setzt, wen er will. Du aber, Belsatzer, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht und du und deine Gewaltigen, deine Frauen und Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken und du hast die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein gepriesen, die weder sehen noch hören noch verstehen. Den Gott aber, in dessen Hand dein Odem und alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Infolgedessen wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. So lautet aber die Schrift, die geschrieben steht, Mene, Mene, Tekel, Upasin. Und das ist die Bedeutung des Spruchs. Mene bedeutet, Gott hat die Tage deines Königtums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Tekel bedeutet, du bist auf einer Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Peres bedeutet, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Sogleich befahl Belsatzar, dass man den Daniel mit Purpur kleiden und ihm eine goldene Kette um den Hals legen und von ihm ausrufen solle, dass er der dritte Herrscher im Königreich sein solle. In derselben Nacht wurde Belsatzar, der König der Chaldäer, umgebracht. Gott als Partycrasher. Gott, der die Freude stört. Gott, der was gegen Feste und Feiern hat. Das Bild hast du vielleicht noch nicht so von Gott gehabt. Stell dir mal vor, du richtest eine Party aus, ein Fest aus. Ihr seid gerade voll so richtig in Stimmung. Auf dem Höhepunkt des Festes willst du zu einer Rede ansetzen, aber da klingelt es an der Tür. Die Polizei steht vor dem Haus. Es droht dir eine Anzeige wegen Ruhestörung. Welchen Blick oder welche Gedanken hast du über die Polizei in diesem Moment? Wie nimmst du die Polizei wahr? Als dein Freund und Helfer, wie wir so schön sagen, über die Polizei? In diesem Moment empfindest du die Polizei als Bedrohung. Ja, tatsächlich, sie sind eine Bedrohung für dich, weil die Polizei wahrscheinlich eine Verwarnung ausspricht. Eine Anklage droht dir der Unruhestiftung. Und genauso hat Belsatzar hier Gott wahrgenommen als seinen Gegner. Aber jetzt stell dir vor, du bist nicht der Gastgeber. Stell dir vor, du bist nicht der, der die Party veranstaltet. Stell dir vor, du bist der Nachbar. Du bist derjenige, der keine Ruhe findet. Du bist derjenige, der sich in seinem Bett von einer Seite auf die andere dreht. Du bist derjenige, der vor lauter Lärm kein Auge zugedrückt bekommt. Und der morgen früh einen wichtigen Termin hat und immer noch um 3 Uhr nachts wach da liegt und keinen Schlaf findet. Wie denkst du in diesem Moment jetzt über die Polizei, die da gerade auftaucht? Mein Freund und Helfer. Meine Rettung, oder? Endlich greift sie ein, endlich sorgt sie für Ordnung. Ein und dieselbe Polizei, ein und dieselben Personen, ein und dieselbe Situation, aber zwei unterschiedliche Auswirkungen, wie wir diese Botschaft dieser Polizei wahrnehmen. Auf der einen Seite Warnung und Bedrohung und auf der anderen Seite Erlösung und Trost. Endlich sind sie da. Und in diesem Kapitel von Daniel 5 hat die Botschaft eine ähnliche Wirkung. Für den einen ist sie eine Warnung, eine Bedrohung und für den anderen ist sie eine Ermutigung und ein Trost. Endlich herrscht Ordnung. Mit diesem Wissen im Hinterkopf wollen wir jetzt in diese Geschichte hineintauchen. Die Hauptperson in dieser Geschichte ist Belsatzar. Belsatzar, wer ist das? Belsatzar war der letzte König im babylonischen Weltreich. Bisher, wir haben ja schon einige Kapitel in Daniel hinter uns, bisher haben wir immer von einem anderen König gelesen, das war nämlich der König Nebukadnezar. Nebukadnezar war es, der ungefähr so 600 vor Christus damals das Volk der Juden erobert hat, Jerusalem erobert hat, die Hauptstadt, und einen großen Teil des Volkes weggeführt hat in die Gefangenschaft. Und in diesem Kapitel hier wird Nebukadnezar mehrmals erwähnt. Er wird erwähnt als Vater von Belsazar. Das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass Nebukadnezar der leibliche Vater von Belsazar war. Damals wurde die Bezeichnung Vater immer wieder auch verwendet für einfach für die Vorfahren. Wir lesen zum Beispiel von den Königen Israels, wenn sie gestorben sind, dann ist der Ausdruck immer wieder zu hören, dass sie zu ihren Vätern versammelt wurden, zu ihren Vorfahren, begraben worden sind. Also Nebukadnezar könnte der Großvater von Belsazar gewesen sein. Damals verstand man aber unter Vater auch noch andere Dinge. Man kann einfach Vater gesagt haben und den Vorgänger gemeint haben. Und in diesem Sinne war vielleicht Belsazar der Sohn von Nebukadnezar in dem Sinne, dass er der Nachfolger, einer der Nachfolger von Nebukadnezar auf dem Thron von Babylon war. Und eben dieser Belsazar richtet nun ein Fest aus. Aber Gott stört dieses Fest. Warum? Weil dieser Mann krank war. Tödlich krank war. Er litt an Stolz. Und im ersten Teil der Predigt schauen wir uns heute an, wie sich das ausdrückt. Was waren die Krankheitssymptome? Und die ersten 16 Verse zeigen uns die Symptome dieser Krankheit. Es sind Vermessenheit und Verzweiflung. Wir reden ja heute von Vermessenheit, wenn eine Person überheblich ist, wenn sie sich überschätzt, wenn sie hochmütig ist oder arrogant ist. Sich vermessen, ich meine dieses Wort, ne, vermessen, könnte man auch schön umschreiben, etwas falsch einschätzen. Und es gibt mehrere Dinge in diesem Kapitel, die der Belsazar hier falsch einschätzt. Zunächst schätzt er seine eigene Person falsch ein. Ja, Belsazar war der Nachfolger des großen Herrschers Nebukadnezars. Aber er stand klar im Schatten vom Nebukadnezar. Den Nebukadnezar kennen wir, er zerstörte ganze Städte, er plünderte sie, er belagerte Städte, er führte die Bewohner in ferne Länder. Wir lesen von ihm, er errichtete große Statuen. Wir wissen von ihm aus Kapitel 4, er ließ Babylon ausbauen. Was wissen wir von Belsazar? Das Einzige, was wir von Belsazar wissen, ist, dass er ein Fest gefeiert hat. Er richtete eine Party aus. Während wir Nebukadnezar kennen als ein Herrscher über ein Imperium, der ein Imperium ausgebaut hat, kennen wir Belsazar von einem Fest. Und selbst das Herzstück von diesem Fest, von dieser Feier, diese goldenen Becher, um die es nachher gehen wird, selbst die kommen nicht von Belsazar. Diese goldenen Becher kommen von Nebukadnezar, den Eroberer. Er hat sie geholt. Aber wer lässt sich hier feiern? Belsazar lässt sich hier feiern. In Vers 1 steht ausdrücklich, er trank Wein vor den 1000. Er stellt sich zur Schau. Seine Motivation ist, ich will gesehen werden. Aber mal ganz ehrlich, was hatte dieser Mann schon zu bieten? Das alles ruhte auf den Errungenschaften seines Vorgängers. Er schätzt sich selber falsch ein. Aber er schätzt auch die Situation völlig falsch ein. Belsazars Vermessenheit kommt dadurch zum Ausdruck, dass er unter Realitätsverlust leidet. Und damit meine ich nicht den betrunkenen Zustand, weil sie Wein getrunken haben. Nein, das war schon vorher der Fall. Belsazar ordnet ein Fest an. Und normalerweise feiern wir Feste, wenn es Grund zum Feiern gibt. Wir feiern Feste, wenn es einen Geburtstag gibt, wenn es ein, vielleicht wird der Hochzeitstag gefeiert oder irgendetwas. Welchen Grund hat Belsazar, ein Fest zu feiern? Das Problem ist, die Perser klopfen an der Tür des Babylonischen Reiches. Auch die außerbiblische Geschichtsschreibung berichtet, dass die Stadt Babylon in einer Nacht im Jahr 539 vor Christus eingenommen wurde, als gerade ein Fest in dieser Stadt stattfand. Das heißt, vor den Toren der Stadt Babylon stand die fremde Armee. Was macht Babylons Herrscher in dem Moment? Er fühlt sich sicher. Gut, es gäbe vielleicht einige Gründe dafür. Man sagt, Babylon gehörte auch zu den 7 Weltwundern, die Stadt Das waren Tore, die waren bis zu 30 Meter hoch. Ich meine, das war ungefähr so gut wie das Standbild. Ich hatte schon mal gesagt, dieser Turm, den wir hier manchmal sehen, Wettenberg und so, 30 Meter hoch so ungefähr. Die Stadtmauern waren 30 Meter dick. Das war was. Babylon war eine Festung. Da konnte man nicht einfach so einmarschieren. Und die Stadt, die war grandios. Da war ein Fluss, der Fluss Euphrat führte durch die Stadt. Das heißt, er war innerhalb der Stadtmauern. Und die Stadt, die war so groß, dass man innerhalb der Stadt Felder anpflanzen konnte. Man machte, Babylon konnte belagert werden und sie konnten jahrelang sich selbst versorgen. Belsazar fühlte sich sicher. Er fühlte sich so sicher, dass er meinte, er kann im Angesicht seiner Feinde ein Fest feiern. Und er sagt damit seinen Feinden, ihr macht uns keine Sorgen. Ihr nennt das eine Belagerung? Wollt ihr wissen, was wir von dieser Belagerung halten? Nichts. Geht doch zu eurer Belagerung. Wir gehen zu unserer Party. Also er schätzt sich selber falsch ein, er schätzt die Situation völlig falsch ein und nicht zuletzt schätzt er Gott falsch ein. Auf dieser Party floss reichlich Wein und Alkohol. Der König trank, seine Großen tranken, alle tranken. Aber Alkohol ist hier nicht das große Thema. Nein, der Fokus verlagert sich im Vers 2 auf diese heiligen Kelche oder Becher, die Nebukadnezar aus dem Tempel von Jerusalem, also von Gottes Haus, geholt hatte. Wir wissen nicht viel darüber, wie diese Becher verwendet worden sind. Aber wir wissen, dass sie nicht dafür gemacht wurden. Die wurden nicht für eine rauschende Party gemacht. Diese Gefäße wurden hier entweiht. Und Belsazar geht sogar noch weiter in seinem Stolz. Er beging nicht nur Gotteslästerung, indem er Gottes Gefäße für einen falschen Zweck verwendet, er kombiniert das sogar noch mit Götzendienst. Er benutzt Gottes heilige Becher, um auf die leblosen Götzen seiner eigenen Religion anzustoßen. Vers 4. Sie tranken Wein und priesen die Götter, Wein aus den Gefäßen Gottes, und priesen die Götter aus Gold, Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein. Belsazar spuckt Gott ins Gesicht. Vielleicht war das die Möglichkeit, wie die Babylonier zum Ausdruck bringen wollten, okay, unser Gott hat schon damals über die Gott der Juden gesiegt, diesen Gott haben wir jetzt in der Hand und lasst uns an diese Siege erinnern und wir werden diesen nächsten Sieg gegen die Perser auch noch einfahren. Vielleicht war das ihre Möglichkeit oder ihre Gedanken dabei. Aber Gottes Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Belsazar konnte seine Party nicht lange genießen, noch während sie auf ihre Götter anstießen, griff Gott ein. Ohne viel zu erklären, schreibt die Bibel in Vers 5, im selben Augenblick erschienen Finger einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand des königlichen Palastes und der König sah die schreibende Hand. Die Bibel erklärt dieses Phänomen nicht. Sie braucht es auch nicht zu erklären. Es war ein übernatürliches Ereignis. Es waren die Finger Gottes. Was für eine Ironie, oder? Der Finger Gottes, die Finger Gottes stoßen alles um. Babylonische Hände hatten Gott scheinbar im Griff gehabt mit diesen Gefäßen Gottes. Und ein Finger Gottes stößt jetzt alles um. Muss man sich mal vorstellen, so bildlich, wenn wir so eine Hand haben, eine Hand vom Körper getrennt, die jetzt da plötzlich eine Schrift an der Wand ziffert. Das war schon ein bisschen makaber, oder? Damals hat man nämlich leblose, vom Körper getrennte Hände als ein Hinweis verstanden für einen Sieg über die Feinde. Wenn man gegen die Feinde gekämpft hat und man hat gegen die Feinde gewonnen, wollte man wissen, wie viele Tote gibt es. Und wisst ihr, wie man die Toten gezählt hat? Indem man die rechte Hand der Leute abgetrennt hat und hat einfach die Hände gezählt. So, eine leblose Hand vom Körper getrennt. Und jetzt haben wir da eine Hand, die aber absolut nicht leblos ist. Das war keine leblose Hand. Das war nicht die Hand eines toten, besiegten Gottes, es war eine lebendige Hand. Ich meine, wenn wir eine Leiche haben, die geköpft worden ist, also wo der Körper und der Kopf vom Körper getrennt ist, und stellt euch vor, dieser Kopf fängt an zu reden. Ist makaber, oder, in einem Film? Ist makaber. Dann müsst ihr euch vorstellen, eine Hand, die getrennt ist und die plötzlich was schreibt. Und deshalb ist es absolut nicht verwundernd, dass Belsazar, der das nicht verstand, was da gewesen ist, aber er spürte und er merkte, oh oh, das kommt nicht gut, was hier gerade passiert. Das wird mir Unglück bringen. Und jetzt zeigt sich, wie schnell und wie sehr zerbrechlich sein Stolz war. Er war vermessen. Er hat die Sachen völlig falsch eingeschätzt. Aber was jetzt folgt, ist Verzweiflung. Und wie wird diese Verzweiflung sichtbar? Das erste ist, er verliert die Kontrolle über seinen Körper. In Vers 6 sehen wir, das Gesicht verfärbt sich, seine Gedanken erschrecken ihn, Kraft weicht aus seinen Gliedern, die Knie schlotterten. Die wörtliche Übersetzung lautet, die Knoten seiner Lenden wurden gelockert. Ihr ahnt vielleicht schon, was gleich kommt. Ne? Es wird unterschiedlich übersetzt. Manche schreiben, seine Knie schlotterten, jetzt in der Schlachter, oder seine Knie schlugen aneinander, oder er sackte in sich zusammen. Aber das Lösen der Knoten seiner Lenden könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass er keine Kontrolle über seine Schließmuskeln hatte. Der Mann hat vorher einen auf dicke Hose gemacht, würden wir sagen. Und jetzt hat er die Hosen voll gemacht. Wie peinlich ist das denn? Der Mann, der meint, Gott im Griff zu haben, er hat seinen eigenen Körper nicht im Griff. Er verliert die Kontrolle über seinen Körper. Er verliert aber auch die Kontrolle und kann sich nicht mehr beherrschen. Vers 7 sagt uns, er schrie. Ne? Wie ein kleines Kind, das einen Trotzanfall hat, ne? Wie man sich das so vorstellt im Supermarkt, ne? Mit den Armen und Beinen zappelt und schreit, weil es die Kontrolle über die Eltern wiedergewinnen will. Ne? So stellen wir uns den König vor. Oder auch wir Eltern kennen das, oder Lehrer, wir haben ja auch Lehrer unter uns. Wenn Lehrer oder wir als Eltern schreien, dann ist das häufig der Moment, wo wir den Eindruck haben, wir haben die Kontrolle verloren, oder? Ja, ihr kennt das noch nicht, euer Kind ist noch nicht so alt. Aber wir kennen das dann, wenn wir geschrien haben, war es häufig dann der Fall, wenn uns die Kontrolle entglitt. Wenn wir mit Macht und Wut statt mit Argumenten die Kontrolle zurückgewinnen wollen. Das heißt, er konnte sich nicht mehr beherrschen. Und ein dritter Punkt ist noch, er gibt große Versprechen ab. In Vers 7 sehen wir, wenn mir das jemand deutet, der soll das und das bekommen. Auch das ist ein Mittel, das verzweifelte Eltern kennen, wenn nichts mehr geht. Ne? Iss nur auf und dann wartet irgendetwas auf dich. Ne? Bei uns Eltern funktioniert es manchmal, beim König Belsatzer hat es nicht funktioniert. Auch das brachte die gewünschte Kontrolle nicht zurück, der Mann blieb verzweifelt. Und als letzte Möglichkeit die Mutter. Ne? Die Mutter des Königs wird hineingeholt und sie kann etwas Beruhigung in die ganze Feierlichkeiten bringen. Sie sagt, ich kenne da jemanden. Und wir fragen uns vielleicht, wie passt das zusammen? Auf einer Seite haben wir diesen stolzen, überheblichen, vermessenen König Belsatzer. Und auf der anderen Seite haben wir diesen verzweifelten, den nach Kontrolle suchenden König Belsatzer. Das ist doch so verschieden, das sind zwei Symptome, die passen doch nicht zu einer Krankheit, oder? Doch, es sind Symptome einer und derselben Krankheit. Die Vermessenheit auf der einen Seite ist der Irrglaube, man habe die Situation im Griff, man hat die Kontrolle. Verzweiflung ist, wenn dieses Gefühl weggeht, man will die Kontrolle haben, man merkt, das gleitet mir aus dem Griff und versucht verzweifelt nach einer Lösung. Bei einer Verzweiflung redet man sich ein, man hat die Situation ja doch noch irgendwie im Griff. Und das wird bei Belsatzer so gut sichtbar. Auf Vermessenheit folgt Verzweiflung und jetzt aus Verzweiflung folgt wieder Vermessenheit. Weil jetzt hat die Mutter gesagt, da gibt es den Daniel. Okay, der Daniel wird sofort geholt und der wird sofort gebracht. Und jetzt merken wir, der König, der eben noch verzweifelt war, ne, eben noch ganz peinlich dastand, plötzlich wird er wieder arrogant. Jetzt ist Daniel da und jetzt sehen wir, wie er mit Daniel umgeht. In Vers 13. Sobald nun Daniel vor den König hineingeführt worden war, ergriff der König das Wort und sprach zu ihm, bist du Daniel, einer der Weggeführten von Juda? So bist du einer der Gefangenen. Ich meine, wer war Daniel? Unter Nebukadnezar hatte es Daniel bis nach ganz, ganz oben geschafft. Das lesen wir in Vers 11. Aber wie sprach Belsatzer ihn an? Einer der Gefangenen. Der Daniel war vermutlich so um die 80 Jahre alt schon. In den 80ern war er. Der war schon lange kein Gefangener mehr. Der war einer der ganz, ganz Großen. Und der König, wie spricht er ihn hier an? Ah, bist du einer der Gefangenen? So nach dem Motto, dass von Anfang an klar ist, ich bin hier der Chef. Dann wieder die Arroganz. Eben noch nichts in der Hand gehabt, plötzlich wieder Herr der Lage. Verzweiflung und Vermessenheit wechseln sich ab, weil sie aus genau der gleichen Wurzel stammen. Verzweiflung ist das Ergebnis, wenn man in seiner Vermessenheit etwas haben will und es dann doch nicht bekommt. Man verliert die Kontrolle, die man aber eigentlich nur scheinbar hatte. Bei Adam und Eva Im Garten Eden war das nicht anders. In ihrem Stolz, und er drückte sich so aus, dass sie so sein wollten wie Gott. Sie wollten selber entscheiden, sie wollten selber die Kontrolle behalten. Sie wollten selber bestimmen. Als sie dann damit kläglich scheiterten, Gott auf der Suche nach ihnen war, was machen sie? Die verzweifeln, die verstecken sich. Sie hatten Angst, sie waren verzweifelt. Vermessen und stolz ist man, wenn man das Gefühl der Kontrolle hat. Verzweifelt ist man, wenn man dieses Gefühl wieder verloren hat. Und wenn wir uns heute umschauen und die Nachrichten verfolgen, dann können wir genau diese Verbindung von Verzweiflung und Vermessenheit oder von Vermessenheit und Verzweiflung feststellen. Einerseits sehen wir den Stolz, die Überheblichkeit von Machthabern. Situationen werden völlig falsch eingeschätzt. Aber siegesgewiss behauptet man, dass man alles im Griff hat. Ne? Wir haben keine Probleme. Lösungen liegen noch auf der Hand, wir müssen nur. Aber gleichzeitig spüren wir, wie verzweifelt man ist. Wie eine Lösung nach der anderen zu keinem Ergebnis führt. Wie Rückzieher gemacht werden. Aussagen von gestern sind Schnee von gestern. Warum sollte uns das nicht überraschen? Weil wenn man sich über Gott erhebt, Gott nicht nötig hat, ohne Gott auszukommen meint, stattdessen die Götter der menschlichen Errungenschaften preist, dann sollte uns das nicht überraschen. Aber nicht nur, wenn wir nach außen schauen, sondern auch, wenn wir nach innen schauen. Und bei einem Blick auf unser eigenes Leben können wir Anzeichen von Stolz und Verzweiflung entdecken. Wir suchen nach Kontrolle. Wir schauen vielleicht auf unsere Errungenschaften, auf das, was wir vielleicht auch angesammelt haben über die Jahre. Es gibt uns ein Gefühl von Sicherheit und Kontrolle. Das Leben ist machbar. Das Leben lässt sich planen. Aber dann merken wir, wie Faktoren, die wir nicht in der Hand haben, wie vielleicht eine Inflation oder eine Wirtschaftskrise, das, was wir erreicht haben, bedrohen. Zurück zu Belsazar. Wir fragen uns, wie konnte das nur zu dieser Krankheit kommen? Was war der Auslöser? Was war der Krankheitserreger? Und das ist mein zweiter Punkt, der Krankheitserreger. Und der Krankheitserreger ist Vergesslichkeit. Vorher war das die Vermessenheit und die Verzweiflung als Symptom. Auslöser der Krankheit ist die Vergesslichkeit. In den Versen 17 bis 22 können wir das gut beobachten. Jetzt kommt Daniel zum Zug. Daniel, der hier im Auftrag Gottes unterwegs ist, er bietet uns die Antwort. Interessant, jetzt stehen sich zwei Leute gegenüber, die einen ähnlichen Namen haben. Ne? Belsazar, der König, Belsazar mit T dazwischen, der Daniel, der Gefangene. Während der König eigentlich verzweifelt ist, Daniel, der völlige Ruhe und Kontrolle ausstrahlt. Und Vers 17, oder? Total gelassen, deine Gaben mögen dir verbleiben, gib deine Geschenke einem anderen. Ne? Sagt der Gefangene zum König. Er hat die Größe, auf diese angebotenen Geschenke zu verzichten, vielleicht, weil er ihm klar machen wollte, ich lasse mich nicht kaufen. Ich bin nur einem verpflichtet. Gott, sonst keinem anderen. Vielleicht aber auch, weil Daniel wusste, der König gibt jetzt ein Versprechen ab, das er morgen gar nicht mehr halten kann. Weil Daniel ja die Schrift und die Interpretation, er weiß, was Gott mit dieser Schrift zu sagen hat, weil er weiß, morgen wird das Versprechen des Königs nichts mehr wert sein. Und so kommt Daniel dann schnell zur Sache und in den Versen 18 bis 21 identifiziert er das eigentliche Problem. Daniel erzählt eine Geschichte, die zur Zeit von Belsazar wahrscheinlich schon so 30 Jahre alt war. Aber die Geschichte wird jeder gekannt haben. Weil das war eine Geschichte, die musste man sich einfach erzählen. Die Geschichte vom König, von dem mächtigsten Mann. Und die Geschichte ist nachzulesen im Kapitel vorher, Daniel Kapitel 4. Und dieser mächtige Mann, der wird zum Tier, kann man so sagen. Warum erzählt Daniel diese Geschichte dem König? Ganz einfach, weil die beiden genau das Gleiche erlebt haben. Die haben eine zentrale Wahrheit vergessen. Und die steht nämlich in Vers 18. Und Vers 18 sehen wir, O König, Gott der Allerhöchste hat deinem Vater Nebukadnezar das Königtum, die Majestät, die Ehre und die Herrlichkeit verliehen. Es ist Gott, der höchste Gott, der Könige einsetzt. Das hatte Nebukadnezar, sein Vorgänger, vergessen. Und die Folge war, dass Gott ihn vom Thron gestoßen hat. Das ist einer der schaurigsten Kapitel der ganzen Bibel, Daniel 4, wo ein Mensch wie zu einem Tier wird. Gras frisst, fast ins Gras gebissen hat, kann man so sagen. der Haare wie Adlerfedern bekommt und Nägel wie Vogelkrallen. Unangenehme Geschichte, die wir vielleicht nur aus Filmen uns vorstellen können. Und erst als er erkannte, wer er wirklich war, als er so tief gefallen ist, als er das erkennt und sich demütigt, wird er wieder eingesetzt. Und er versteht und er bekennt, Gott sitzt auf dem höchsten Thron. So, das ist die Botschaft, die der Daniel wieder dem Belsazar sagen muss, dass er vergessen hat, Gott sitzt auf dem Thron. Und die Verse 22 und 23, da haut Daniel die Anklage raus. Er sagt, und du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du alles gewusst hast. Ne? In diesen beiden Versen, 22 und 23, werden die Wörter du und dein 14 Mal wie so ein Maschinengewehr auf den Belsazar abgeschossen. Ne? Du hast es gewusst, dein Herz hast aber nicht gedemütigt. Was hatte er vergessen? Dass Gott die Kontrolle hat. Aber ehrlich gesagt, vergessen ist ein viel zu schwacher Ausdruck. Belsazar hat es nicht wirklich vergessen. Er hat es eher verdrängt. Ich sollte die Überschrift eigentlich ändern, aber da war sie schon raus. Er hat es nicht vergessen, er hat es verdrängt. Weil in Vers 22 steht ganz ausdrücklich, obwohl du alles gewusst hast. Er hat es gewusst, er hat es verdrängt. Er hätte aus der Geschichte lernen sollen. Aber wie sagte jemand, wir lernen aus der Geschichte, dass man nichts aus der Geschichte lernt. Und wie Peter Bam sagte, es ist eine Kunst, aus fremden Fehlern zu lernen. Die meisten lernen nicht mal aus den eigenen Fehlern. Und genau das sollte der Belsazar eigentlich. Er sollte aus den Fehlern des anderen lernen. Es ist nicht so, dass Belsazar, weil er ein heidnischer Gott war, gar keine Beweise für Gott hatte. Er wusste es, aber er war nicht bereit, Gott anzuerkennen. Warum nicht? Weil er selbst die Kontrolle behalten wollte. Und es ist auch nicht so, dass der heutige Mensch, der moderne Mensch, mehr Beweise für Gott braucht. Ihm fehlen keine Beweise für Gott. Ihm fehlt vielmehr die Bereitschaft, die Beweise anzuerkennen. Und wir haben vorhin Römer 1 gelesen. Römer 1 und gerade die Verse 18 bis 21 beschreiben das so gut. Vers 21, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten. Sie wussten es, taten es aber nicht, weil sie es nicht anerkennen wollten. Unser Problem ist nicht, dass wir nicht genug von Gott wissen. Unser Problem ist, dass wir Gott nicht als Gott anerkennen wollen. Wir wollen selbst die Kontrolle behalten. Wir wollen selbst entscheiden. Und das trifft leider auch auf uns zu, die wir Jesus nachfolgen. Immer wenn wir sündigen, immer wenn wir etwas tun, was gegen Gottes Gebote spricht, dann sagen wir damit, ich will entscheiden. Ich weiß es besser als du, was für mich gut ist. Ja, du hast zwar an deinem Wort gesagt, aber ich finde das. Immer wenn wir sündigen, vergessen wir, dass Gott Gott ist. Wir wollen dann selbst die Kontrolle behalten. Wir verdrängen in dem Moment, wir haben es nicht vergessen, aber wir verdrängen in diesem Moment, dass Gott Gott ist. Es ist ja interessant, wenn jemand zum Beispiel mit Sucht zu kämpfen hat, zum Beispiel mit der Alkoholsucht oder mit Esssucht oder Spielsucht oder was auch immer. Wenn man jemanden danach fragt, dann sagt er manchmal, ja, ja, das ist schon richtig, okay, ich gebe es zu, ich trinke zu viel oder ja, ich game zu viel oder ja, ich sollte weniger essen. Aber was sagt er damit? Ja, ich sollte. Wisst ihr, was er damit sagt? Das ist schon richtig, da ist nicht alles in Ordnung, aber ich habe das noch im Griff. Ich sollte. Ich müsste mich nur ein bisschen anstrengen. Und solange jemand noch sagt, naja, ich sollte einfach weniger, meint er immer noch die Kontrolle über etwas zu haben und hat sich nicht geschlagen gegeben. Wir lügen uns selbst etwas vor. Wir wollen die Kontrolle behalten. Und was sind die Folgen? Der dritte Punkt meiner Predigt, die Folge ist Vergänglichkeit. Belsazar wurde zur Vergangenheit. Belsazar erscheint in der Bibel nur in einem einzigen Kapitel, nämlich hier, und verschwindet danach für immer von der Bildfläche. Und das ist mein dritter Punkt. Der Krankheitsverlauf dieser Krankheit ist Vergänglichkeit, die Verse 25 bis 30. Erst jetzt kommt der Daniel zur Deutung dieser Schriftzeichen. So lange spannte er den König auf die Folter und jetzt erst kommt das Urteil. Vorher war das nur eine Anklage, jetzt kommt das Urteil. Vers 26 bis 28. Dies ist die Deutung des Wortes Mene, Gott hat dein Königtum gezählt und macht ihm ein Ende. Tekel, du bist auf der Waage gewogen und zu leicht befunden worden. Peres, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Wir können nur spekulieren, warum die anderen schlauen Köpfe des Königs die Schrift nicht lesen konnten. Da gibt es verschiedene Auslegungsvarianten. Manche sagen, es ist ja in aramäischer Schrift geschrieben. Manche sagen, okay, das sind ja nur Konsonanten, da gab es ja keine Vokale, die da geschrieben worden ist, keine Leerzeichen. Das heißt, wir haben so Buchstaben hintereinander. Das kann man irgendwie interpretieren und deshalb konnten sie das nicht verstehen. So, andere sagen zum Beispiel Rembrandt, es gibt ein ganz bekanntes Gemälde von diesem Festmahl und von dieser Schrift an der Wand. Und Rembrandt hat das zum Beispiel so gedeutet, scheinbar von seinen jüdischen Freunden, dass die Schrift nicht von rechts nach links, die aramäische Schrift von rechts nach links, sondern von oben nach unten war und deshalb die anderen das nicht gedeutet haben und nicht deuten konnten. Wie auch immer, ich sage, wir können nur spekulieren, was der Grund war, warum die schlauen Köpfe das nicht herausfinden konnten. Daniel interpretiert diese drei Begriffe, das erste wird ja zweimal wiederholt, als Gewichtseinheiten oder als Geldeinheiten. So wenn wir heute sagen würden Kilogramm, Kilo oder Euro und Cent und sowas, das waren die Einheiten, mit denen man damals gehandelt hatte. Und er interpretiert sie als Verbformen. Also er sagt dann gezählt, gewogen, geteilt, 3G, ne? Gezählt, gewogen, geteilt. Das ist dann seine Auslegung. Aus und vorbei. Die Party war zu Ende. Auf Belsazar und auf das große babylonische Reich wartete das Ende. Belsazar war der letzte babylonische König. Hier trifft das ein, was wir in Kapitel 2 von Daniel haben, dieses Standbild, das anfängt zu fallen. Das fängt hier an. Mit Belsazar ist mit dem babylonischen Reich Ende Gelände. Ab dann beginnt ab Kapitel 6 der Darius das medopersische Reich. Das Urteil wird in Vers 30 vollstreckt. In derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, umgebracht. Stolz ist Unglaube und Unglaube ist letztlich eine tödliche Krankheit. Die Folge, der Krankheitsverlauf, ist tödlich. Auch die Götzen unserer heutigen Welt sind leer und machtlos. Und das dürfen wir nicht übersehen. Nicht nur der König wurde auf der Waage gewogen und zu leicht empfunden. Auch die Götzen, die er gepriesen hat, Gold, Silber, Erz und Stein, auch die konnten ihn nicht retten. Auch die Götter haben die Prüfung nicht standgehalten. Sie konnten nicht vor den Medern und Persern schützen. Und genauso sind auch unsere heutigen Götzen leer, machtlos. Ruhm und Reichtum versprechen große Belohnungen, aber am Ende halten sie ihr Versprechen nicht. Ja, wir meinen, durch Reichtum haben wir ein einfaches Leben. Am ersten macht man sich Sorgen, wie man zu Geld kommt und später macht man sich Sorgen, wie man das Geld nicht verliert. Auch Schönheit ist flüchtig. Keines dieser Dinge kann wirkliche Zufriedenheit und Sinn im Leben geben. Und selbst wir im Westen, wir meinen ja mit Freiheit und Demokratie, wenn wir das wieder zurückhaben, dann geht es uns wieder gut. Aber selbst Freiheit und Demokratie, gute Werte, die Gott uns schenkt, die wir auch nutzen dürfen und als gute Gabe aus Gottes Hand empfangen dürfen, aber selbst die können geschaffene Werke sein, die wir zu Göttern machen und dabei den Schöpfer vergessen. Auf ihn warten wir. Wir warten nicht auf die Demokratie, auf die Freiheit, wir warten auf ihn, den Schöpfer. Und jetzt könnten wir ja fragen, sollen wir heute die Rolle von diesem Daniel übernehmen und die Ereignisse dieser Weltzeit beobachten und sagen, das ist Gericht Gottes. Und das ist in diesen letzten Jahren tatsächlich passiert. Corona, Gericht Gottes. Flutkatastrophe im Ahrtal, Gericht Gottes. Wir sollten vorsichtig sein. Natürlich ist Gott damals wie heute Richter. Ja, Gott ist Richter, aber nicht wir. Wir sind nicht in der Lage zu richten. Daran erinnert Jesus uns und seine Jünger in Matthäus 7, die Verse 1 bis 2. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Und Jesus kommentierte damals ein Unglück. Damals ist ein Unglück geschehen, da ist ein Turm umgefallen, hat 18 Leute unter sich begraben. 18 tote Leute nach dieser Katastrophe. Und dann sagt Jesus in Lukas 13, oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie erschlug, meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen, denen es jetzt gerade gut geht? Und dann sagt Jesus, nein. Ich sage euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch umkommen. Also als Nachfolger von Jesus sind wir nicht aufgefordert, zu richten. Wir können nicht mit letzter Sicherheit wissen, wann Leid und Tod Gottes Urteil sind über Sünde und wann nicht. Deshalb müssen wir in Momenten auch das Schweigen lernen. Wir können Daniel, der hier einen Urteil ausgesprochen hat, der hat eine göttliche Offenbarung empfangen. Es war nicht seine Interpretation der Dinge. Niemand von uns spielt heute in der gleichen Rolle wie Daniel am babylonischen Hof. Aber wir sollten aufpassen. Urteilen können wir nicht. Aber die Dinge beurteilen und anklagen, sehr wohl. Und wir sollten unsere Stimme erheben, wenn wir merken, da geschieht Unrecht. Da wird vielleicht sogar Gottes Wort missbraucht. Man versucht, die Bibel sich zurechtzulegen. Dann sollten wir sehr wohl unsere Stimme erheben. Aber Urteil sprechen, dass dieses Ereignis jetzt das Gericht Gottes ist, das steht uns nicht zu. Wenn wir jetzt zum Schluss kommen, möchte ich zurückgreifen auf mein Eingangsbeispiel. Die Party und die Polizei. Wir können zwei Sichtweisen auf die Polizei haben. Wenn ich der Partygeber bin, dann ist die Polizei für mich eine Bedrohung, eine Warnung. Bin ich der Nachbar, will endlich meine Ruhe haben, dann ist die Polizei mein Trost, meine Ermutigung. Genau diese zwei Sichtweisen können wir auf diese Botschaft dieses Kapitels haben. Die Ermutigung dieses Kapitels lautet: Gott demütigt stolze Herzen. Die Warnung dieses Kapitels lautet: Gott demütigt stolze Herzen. Erste Variante. Wenn du dich von stolzen Herrschern erdrückt fühlst, dann lautet die Erinnerung: Gott demütigt stolze Herzen. Unser souveräner Gott hat die Kontrolle über die Weltgeschichte von Anfang bis zum Ende. Und das ist eine tröstliche Botschaft. Wir fragen uns, was wird uns die Zukunft bringen? Welche Katastrophen werden uns begegnen? Welche Verfolgungen werden unsere Kinder ausgesetzt sein? Worauf dürfen wir hoffen? Und jetzt klingt das ziemlich heftig. Wir dürfen darauf hoffen, dass Gott stolze Herzen demütigt. Das ist tatsächlich unsere Hoffnung. Wir denken häufig nur an unsere eigene Errettung. Aber wenn wir das Buch Offenbarung lesen und lesen das Kapitel 17, ein Kapitel, das den Fall Babylons beschreibt, und dann sind alle möglichen Leute am Trauern. Die Könige der Erde betrauern den Fall Babylons, Kapitel 18. Die Kaufleute, die Wirtschaft, betrauert den Fall Babylons, Kapitel 18. Jetzt könnten wir sagen, wir alle trauern. Lesen wir weiter Kapitel 19, Offenbarungbuch. Keine Trauer. Freude und Halleluja. Gott hat Gericht über seine Feinde gehalten. Gott rächt das Blut seiner Heiligen. Ja, wir warten tatsächlich darauf, dass Gott das Böse besiegt. Deshalb ist es eine Ermutigung, wenn wir Unterdrückung erleben. Eine Ermutigung ist: Gott wird stolze Herzen demütigen. Zweite Variante: Wenn du selbst ein stolzes Herz hast, dann lautet die Warnung: Gott demütigt stolze Herzen. Weil Gott sagt in Jakobus 4, Vers 6, er widersteht den Hochmütigen, denen, die nicht glauben wollen. Und das muss man sich mal vorstellen. Gott steht gegen dich, wenn du hochmütig bist, ne? Er ist dein Gegner, wenn du ein stolzes Herz hast. Und deshalb solltest du dich mit diesem Kapitel warnen lassen. Dann steht die Handschrift aus Babylon nicht nur gegen Belsatzer, sondern sie steht gegen dich dort. Aber wisst ihr, das ist nicht das letzte. Gottes letzte Wort. Gott warnt uns mit diesem Kapitel, damit wir Schutz suchen. Und dieser Schutz ist beim Kreuz zu finden. Und jetzt finde ich das, auch allein die Wortwahl, so wunderbar, von Paulus in Kapitel 2, die Verse 13 bis 14. Kolosser 2, die Verse 13 bis 14. Und damit lädt Gott uns ein und schreibt dort: Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie an das Kreuz heftete. Unsere Zuflucht ist das Kreuz. Da wollen wir hin. Amen.